Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Skisprung-Podcast 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite begrüße ich wie immer die liebe Sonja.
Hallo.
Ja, und trotz dass gerade Pause ist, Sommerpause nenne ich es jetzt mal, passiert doch schon ganz schön viel und Sonja und ich, wir haben uns gedacht, wir müssen doch jetzt mal ein kleines Update, ein kleines großes Update machen, wenn man sieht, wie viele Themen gerade noch anstehen. Ja, und wollen euch einfach mal auf den neuesten Stand bringen. Was geht eigentlich so ab in der Pause? Weil es geht richtig viel ab.
Genau. Die neue Saison nimmt langsam Züge an. Und die FIS hat sich auch für die ein paar neue Regeländerungen überlegt. Und den neuen Kalender, der wurde jetzt veröffentlicht. Der ist zwar noch nicht abschließend abgesegnet, aber das ist ja meistens nur noch eine Formsache.
Ja.
Insofern, glaube ich, nehmen wir da nichts vorweg, wenn wir da schon mal uns heute drüber unterhalten. Außerdem gibt es noch ein paar andere Dinge, die sich verändern werden in der nächsten Saison. Und ich glaube, wir haben einiges zu besprechen heute.
Ja, genau. Gerade, wir haben es ja oft genug thematisiert. Der Skandal der Norweger bei der nordischen Ski-WM hat halt wirklich auch langfristig Spuren hinterlassen. Und die FIS macht sich natürlich sehr, sehr große Gedanken, wie geht das eigentlich jetzt weiter in der neuen Saison? Die neue Saison ist ja gespickt mit auch ganz vielen Highlights, mit Olympia und nordisch Skiflug-WM und so weiter und so fort. Also es steht ja wirklich wieder mal eine große Saison vor uns. Und die FIS muss auch ganz, ganz schnell reagieren, damit das nicht nochmal passiert, was letzte Saison passiert ist. Und ja, sie haben sich jetzt irgendwie ein bisschen überlegt, in die Fußballrichtung zu gehen. Zumindest mal ist es noch nicht bestätigt, das muss man dazu sagen. Es gab wohl eine außerordentliche Versammlung, wo das Ganze vorgestellt wird, aber es ist noch nicht so spruchreif oder beziehungsweise bestätigt. Und das Ganze ist so ein bisschen interessant, nenne ich es jetzt mal.
Ja, es ist eine ganz neue Richtung, die man bis jetzt noch gar nicht eingeschlagen hat. Ich denke mal, also man wird es vermutlich schon testen, jetzt dann im Sommer. Und gucken, wie es funktioniert. Aber ich würde sagen, wir schauen uns erstmal an, was tatsächlich eigentlich geplant ist, um alle auch abzuholen. Also genau. Man hat sich jetzt überlegt, dass man neben einer, also wenn das Material, wenn festgestellt wird, der Anzug ist zu groß, ist ja meistens das Problem, dass dann neben einer Disqualifikation zusätzlich noch eine gelbe Karte erhält. Also wie du schon gesagt hast, so wie im Fußball auch.
Richtig.
Und wenn man dann nochmal ein solches Problem auftritt, sage ich mal, dann bekommt man eine zweite gelbe Karte und damit auch ein Startverbot für einen Wettkampftag oder für ein ganzes Wochenende, je nachdem, was eben jetzt ansteht. So, und ist damit dann also zusätzlich zu den Tagen, an denen man disqualifiziert wurde wegen des Materials oder wegen dem Gewicht oder irgendwas anderes, ist man dann also nochmal raus. So.
Ja.
Es ist auch für die Mannschaft insgesamt dann nicht zulässig, einen Ersatzspringer zu nominieren. Also vor allen Dingen natürlich dann ein Problem, wenn es ums Team geht. Sodass quasi nicht nur der Athlet selbst betroffen ist oder die Athletin, sondern eben auch das Team als solches, weil es dann de facto einen Startplatz verliert.
Ja, und das finde ich noch nicht so ganz verständlich, muss ich sagen. Wenn das jetzt zum Beispiel an einem Samstag passiert, dass irgendein Springer disqualifiziert wird und am Sonntag ist ein Teamspringen, wer sagt denn, dass der Athlet, der disqualifiziert geworden wäre, dann auch am Sonntag gestartet wäre? Es sind ja mehrere Springer immer pro Nation. Es sind ja nicht immer nur vier Springer. Es sind
ja
immer
natürlich
fünf, sechs Springer, die zur Verfügung stehen. Also das ist irgendwie noch nicht so ganz in meinem Kopf angekommen, wie das letztendlich auch das Team betreffen soll, wenn noch gar nicht an dem Tag klar ist, wer springt eigentlich morgen im Team.
Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Vielleicht hat man darüber noch gar nicht nachgedacht. Ja, klar, man kann natürlich als Trainer sagen, ja, den hätten wir sowieso nicht aufgestellt fürs Team. Na, das stimmt, das ist eine gute Frage.
Ich meine, bei manchen ist es natürlich offensichtlich, dass man ihn einsetzt, ne? Also, ne, ja, bei den großen Namen auf jeden Fall. Aber letztendlich kann man dem Trainer ja nicht in den Kopf gucken und sagen, ja, der hätte den jetzt auf jeden Fall aufgestellt. Es hätte ja auch sein können, dass er sagt, oh, der braucht mal eine Pause. Geben wir ihm jetzt mal eine Pause oder so. Also, da muss die FIS noch, finde ich, ein bisschen genauer werden oder es mir einfach mal erklären, wie sie das meinen. Weil an sich ist es natürlich super, super gut. Also ich finde, das bringt auch noch mal mehr Nachdruck rein in das Ganze, wenn der Athlet letztendlich auch für das Team verantwortlich ist. Also pass bitte auf, lass dich nicht disqualifizieren, weil sonst ist das komplette Team morgen raus aus dem Wettbewerb. Und das ist doof. Ich will jetzt nicht das andere Wort sagen, aber das ist halt doof. Deswegen, das finde ich gut. Aber es muss natürlich, und das wird es bestimmt auch noch, ein bisschen ausgereifter werden.
Was ja auch gedacht ist, ist, dass wenn quasi während eines Teamwettbewerbs irgendetwas auftritt, wofür dann der Athlet disqualifiziert wird, war es ja bisher so, dass man dieses Ergebnis, also das Ergebnis des einen Athleten dann jeweils rausgestrichen hat und der Rest konnte weitermachen. Was ja gerade bei den guten Nationen dann häufig dazu geführt hat, dass sie trotzdem nicht Letzte wurden, weil sie mit den verbleibenden Sprüngern stark genug waren, um nicht so starke Teams sozusagen noch rechnerisch zu überholen. Das soll jetzt wohl auch nicht mehr passieren, sondern das ganze Team soll in Zukunft disqualifiziert werden und nicht nur der eine Athlet. Das ist natürlich auch nochmal eine scharfe Ansage.
Ja.
Und wenn es zu noch schwereren Verstößen kommt, also da ist man offensichtlich dann auf diese Manipulationsgeschichte aus Norwegen dann nochmal explizit eingegangen, also etwas, was jetzt nicht nur mal passieren kann, sondern wo man wirklich dann offensichtlich betrügt, dann soll es noch längere Ausschlüsse geben, aber weiteres oder jetzt irgendwelche Details wurden da jetzt noch nicht bekannt.
Klar, ja, das wird dann jetzt, denke ich, nächste Woche soll ja nochmal ein FIS-Kongress stattfinden. Da soll es nochmal mehr Infos geben, bestätigt werden und so weiter und so fort. Aber ja, mal schauen, wie sie das dann ausschmücken, nenne ich es jetzt mal.
Genau. Ja, also offensichtlich ist man wirklich dabei, dem irgendwie beikommen zu wollen. So, das sieht man daran ja sehr deutlich, dass sie sich da wirklich überlegt haben, wir müssen hier irgendwas Intensiveres nochmal einführen, weil so geht es nicht weiter. Interessant ist das Ganze im Hinblick auch darauf, dass Christian Kathol, also in dessen Kontrolleurs Ära sozusagen dieser ganze Skandal reingefallen ist, der ist vor kurzem aus persönlichen Gründen zurückgetreten von seinem Kontrolleursjob. Also der wird das nicht mehr weitermachen. Man hat sich jetzt überlegt, dass es nicht nur eine Person geben soll, die die Materialkontrolle machen soll künftig, sondern zwei. Namentlich Matthias Hafle und Jürgen Winkler. Die beiden sind jetzt als die neuen Materialkontrolleure genannt worden. Und insofern ist davon auszugehen, dass die FIS dem auch nochmal schärfer nachkommt. Weil zwei Leute sehen halt mehr als einer.
Ja, definitiv. Also das ist auch schon mal eine richtig gute Sache, dass es nicht nur auf einer Schulter oder auf zwei Schultern gemacht wird, sondern halt, dass es letztendlich vier Schultern sind, die das Ganze tragen müssen, die sich das Ganze angucken müssen. Und ich glaube, das macht halt auch nochmal sehr viel aus, letztendlich. Was man da ja auch dazu sagen muss, sie werden ja letztendlich auch für Männer, Frauen und die nordische Kombination zuständig sein. Bin ich auch mal gespannt, wie das letztendlich läuft, weil ja nicht alle Springen gleichzeitig stattfinden an einem Ort.
Ich bin auch mal gespannt, ob man es weiterhin so macht, dass man quasi so ein bisschen nach Zufallsprinzip auswählt, wer kontrolliert wird oder ob man halt wirklich jedes Mal alle, was natürlich ein Riesenaufwand ist. Man hat auch jetzt gelesen zuletzt, dass man sich überlegt, ob man das so weitermachen soll, wie man das am Ende der Saison versucht hat, dass die FIS quasi die Materialien und die Anzüge einkassiert und sie dann erst wieder ausgibt vor dem Wettbewerb. Das hat ja letztes Jahr, hat man das ja versucht, das hat logistisch so ein bisschen ja nicht so richtig gut geklappt, wobei das natürlich auch alles sehr schnell übers Knie gebrochen wurde. Also ich glaube, zu der Thematik kann es durchaus sein, dass wir nochmal das eine oder andere hören werden.
Ja, definitiv. Ja, und dann gibt es ja auch noch ein weiteres Projekt von dem Renndirektor der Nordischen Kombination, Lasse Ottesen, der sich anschauen soll, wie das Potenzial für tiefgreifendere und grundlegende Änderungen an der Art und Weise zu untersuchen, wie die Skisprungausrüstung, insbesondere die Anzüge, geregelt und kontrolliert werden soll, was ich auch sehr, sehr gut finde. Also, dass man da noch mal genauer hinschaut, nicht nur, dass zwei Personen es machen, sondern halt auch geguckt wird, wie wird es gemacht. Das ist halt auch sehr, sehr wichtig. Ja. Also, auf welche Sachen muss man achten? Man weiß ja jetzt, dass man halt auch versteckt in irgendwelche keine Ahnung, im Futter oder sonst irgendwo was reinmachen kann. Wie kann man gegebenenfalls Manipulationen am Anzug viel besser noch erkennen?
Ja. Ja, es bleibt spannend. Ich denke, wir werden da noch mal ein bisschen was hören. Jetzt auch wahrscheinlich in naher Zukunft, weil ja jetzt die ganzen Abstimmungen auch stattfinden. Meistens ja jetzt irgendwann im Juni. Und dann bin ich gespannt, was sie sich noch überlegen.
Ja, definitiv.
Genau. So, sie haben sich ein neues Wettkampfformat auch noch überlegt.
Ja.
Das werden wir dann jetzt zum Sommerkomplik, glaube ich, korrigiere mich, zum ersten Mal sehen.
Richtig.
Also, es ist ein bisschen umständlich. der erste Wettkampftag, also der ist ja dann meistens ein Samstag, soll erstmal unverändert bleiben. Alle Athleten, die gemeldet sind, dürfen im ersten Durchgang an den Start gehen. Die besten 30 qualifizieren sich dann für das Finale. Das Finale ist dann jeweils am Sonntag. So, jetzt wird es schon umständlich.
Nee, genau, ja.
Nee, am Sonntag sind, ja,
ich glaube sind 30, 50, ne? Ja, genau, also 50, 30, also die Wettkampftage sind voneinander getrennt. Am ersten Tag die 30 und dann wird der Sonntag nochmal komplett auf Null gesetzt, aber die besten 50 vom Vortag dürfen dann an den Start gehen und die werden in Gruppen eingeteilt.
Ah ja. Okay, also in 10 Gruppen mit je 5 Athleten.
Richtig.
Und von diesen jeweiligen Gruppen kommen dann die besten 2 ins Finale.
Mhm.
Und dann nochmal 5 Lucky Loser.
Mhm.
Also so wie bei der Vierschanzentournee. Genau. Sodass wir dann quasi 25 Athleten im Finale haben. Und da werden aber alle Punkte auf Null gesetzt und nur der Finalsprung entscheidet über den Sieg.
Ja.
Also hat der Samstag eigentlich gar nichts damit zu tun?
Nee, der Samstag ist komplett weg und dann auch der erste Durchgang ist komplett irrelevant dafür, was wie viel Punkt oder welche Platzierung du im zweiten Durchgang machst. Also alles ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Also ist ja schön, dass sie sich neue Sachen ausdenken und ein bisschen mehr, keine Ahnung, Aufmerksamkeit bringen wollen, es spannender machen wollen. Aber das ist halt jetzt auch so, okay, also das ist jetzt ein bisschen kompliziert.
Also es klingt jetzt erstmal ein bisschen umständlich. Aber okay, wir gucken mal.
Ja, also ich bin gespannt, wie sie das auch mit den Gruppen machen. Wie werden diese Gruppen zusammengesetzt mit den 5 Springern? Ja. Wird das per Zufall ausgewählt? Wird es nach Platzierung macht ja gar keinen Sinn. Also ich bin gespannt, wie da auch, wie sind die Gruppen letztendlich gewichtet? Welche 5 Springer treten wie an? Also kann man nicht letztendlich eine Gruppe mit 5 Superspringern haben und 2 kommen in den zweiten Durchgang. Oder der dritte vielleicht dann, der dritte ja auch noch eigentlich. Aber irgendwie ist es so, ich bin gespannt. Also schön, dass sie sich was ausdenken. Wir waren auch beim Superteam zuerst mal sehr skeptisch, aber
ja.
Passt aber schon.
Aber ist gut. Ja, also man muss sich das mal angucken, wie das dann in der Realität aussieht. Ich finde jetzt so vom ersten Hören, denkt man erstmal, okay, alles klar. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht. Und ich meine ein bisschen was anderes mal als den immer gleichen Trott, 2 Durchgänge, bla und so. Das ist ja, kann ja auch mal ein bisschen neues Feuer in die Sache bringen und wenn es nicht funktioniert, dann hat man es halt wenigstens mal ausprobiert. Man hat es wohl auch schon mal irgendwann vor vielen Jahren ausprobiert in ähnlicher Form. Das war dann auch nicht so ein Knaller, aber wer weiß. Lassen wir es mal auf uns zukommen.
Ja klar, auf jeden Fall. Gut, dass es halt auch erst dann zuerst mal im Sommer-Grand-Prix ausprobieren. Der ist ja nicht so gewichtet. Da kann man zuerst mal ein paar Proberunden laufen und gucken, wie es funktioniert, ob es überhaupt organisatorisch halt so Sinn macht und so weiter. Also ich finde, der Sommer-Grand-Prix ist da echt eine gute Möglichkeit, das mal zu testen.
Ja, genau. Mal gucken wir mal.
Jo.
So, was gibt es denn noch sonst noch so zu berichten?
Es gibt noch super viel zu berichten. Also in Norwegen ist natürlich auch immer noch alles irgendwie in Schutt und Asche, nenne ich es jetzt mal. Man hat sich jetzt dazu entschieden, Magnus Breivik, also den Trainer der Norweger, jetzt wirklich halt zu kündigen, rauszuschmeißen. Zusammen mit dem Co-Trainer und auch dem Techniker, die da mit involviert waren in das Ganze. War ja klar. Also, dass das passiert, war ja absehbar. letztendlich. Und jetzt werden sich zuerst mal, jetzt wird sich zuerst mal auf die Olympiasaison konzentriert von den Springern her. Und da werden sie letztendlich betreut von Anders Vannemehl, Rüne Welter und Roa Jockelzeu. Was ich auch toll finde, dass da so viele ehemalige Athleten da jetzt irgendwie aushelfen und das Konstrukt nicht komplett durchbrechen zu lassen.
Ja. Ja, absolut. Vor allen Dingen, was ja auch noch mit reinspielt, ist, dass Breivik und dann eben der Co-Trainer und der Techniker, die sind ja immer noch von der FIS suspendiert. Also diese Geschichte dauert immer noch an. Insofern bringt das ja dann auch nichts, wenn man da weiter mit an den festhält. Rüne Welter, der war ja bis vor kurzem eigentlich noch der Schweizer Cheftrainer, hat da jetzt also dementsprechend aufgehört, um nach Norwegen zu gehen und dort wieder zu versuchen, die Sache ein bisschen mit aufzubauen. Dafür ist jetzt aber Biene Norcic Trainer in der Schweiz. Und Biene Norcic war ja vorher bei den Norwegern mit dabei und hat auch die US-Amerikaner lange betreut. Also es ist ein bisschen ein Wechsel, aber man sieht schon, wie schwierig es immer noch für die Norweger ist. Also dieser Skandal, an dem werden die noch lange zu beißen haben. Derweil hat Robert Johansson auch jetzt sein Karriereende verkündet. Also den werden wir nicht mehr auf den Schanzen sehen. Sein letzter Wettkampftag war bittererweise, muss man ja ehrlich sagen, der Tag, an dem dieser ganze Skandal ins Rollen kam. Danach war er nämlich auch disqualifiziert. Nein, stimmt nicht. Er wurde nicht disqualifiziert, aber er wurde suspendiert. Und er sagt auch, er wisse eigentlich bis heute nicht, warum. Also sprich, er sagt, er hat damit nichts zu tun. Das ist ja dann ganz offensichtlich die Aussage des Ganzen. Das ist natürlich schon ein bitteres Ende einer Karriere, wie wir sie ja auch alle erlebt haben in den letzten Jahren von Robert Johansson.
Ja, definitiv. Also gerade auch, ich hätte ihm definitiv einen schöneren Abschied gewünscht. Einen offizielleren Abschied, so wie man es bei Stefan Laie oder bei Heiberg gesehen hat jetzt am Ende der Saison oder auch bei Eisenbichler. Ich meine, das sind, also klar, man kann sie jetzt nicht alle gleichsetzen, aber auch ein Robert Johansson hat so einen Abschied eigentlich verdient. Und jetzt zu sagen, rückblickend ist das sein letzter Sprung gewesen, wo das Ganze angefangen hat, es tut mir echt, echt leid für ihn, dass es so unrühmlich einfach dann halt auch ausgegangen ist für ihn.
Ja, also ich finde das auch wirklich, wirklich schwierig und man kann einfach immer nur noch weiter mit dem Kopf schütteln, weil man denkt, Leute, was habt ihr denn davon jetzt gehabt? Also das war so eine saudumme Aktion. Das muss man einfach so sagen, ja. Also, nur wegen so einer bekloppten Medaille. Also ganz ehrlich, naja gut, okay, wir haben das alle schon zehnmal, ihr habt ja selber eure Meinung dazu. Aber es ist wirklich so blöd.
Ja, sie haben halt bestimmt gedacht, sie werden niemals auffliegen, weil sie es halt ja doch ziemlich schlau, sage ich jetzt mal, gemacht haben. Aber nicht schlau genug. Gott sei Dank. Letztendlich muss man dazu auch noch sagen, bitte nicht falsch verstehen. Irgendwann muss das auffliegen. Ganz einfach.
Ja, interessanterweise ist es ja aber, und man weiß dazu noch nichts Neueres, also jedenfalls wir beide wissen dazu nichts Neueres. Es ist ja nur, in Anführungsstrichen, aufgeflogen, weil irgendeiner durch dieses Fenster durchgefilmt hat. Also die FIS selber hätte anscheinend das ja nicht bemerkt. Insofern ist ja immer noch die große Frage, die wir vielleicht nie beantwortet bekommen, wer war derjenige, der gefilmt hat? Ja, wie ist das passiert?
Ja, da gibt es ja auch ziemlich viele Spekulationen, von wem das letztendlich kam. Ich glaube, da wurden schon alle Nationen aufgezählt, wie Österreich, wie Polen, Deutschland. Ja. Also klar, also macht ja auch letztendlich Sinn. Also wenn, ich meine, dieser Skandal oder diese Manipulation, dass es da Gerüchte gab innerhalb der Springer-Familie, was wir ja auch nicht wussten natürlich, aber was ja innerhalb der Springer-Familie definitiv da war, hat ja auch die Leute aufgeheizt, irgendwie mal nachzuforschen. Deswegen, letztendlich hat sich dann irgendjemand mal getraut, wirklich mal näher dran zu gehen mit einer Kamera, dann Gott sei Dank auch, und das Ganze aufzunehmen. Schlimm genug finde ich dann halt auch, dass es halt anders nie aufgefallen wäre, wie du schon gesagt hast. Also das ist halt schon heftig.
Ja, also vermutlich, wissen wir ja nicht. Wir haben ja aber es ist ja, ne, weil sonst hätte ja die Fisse auch nicht so schockiert drauf reagiert. Also ganz, ganz komische Geschichte. Naja, vielleicht werden wir das irgendwann nochmal rausfinden, wer das war, der da am Fenster stand und das Ganze geliebt hat.
Zeig dich.
So, ganz anderes Thema.
Ja.
Polen.
Polen. Ja, also es geht von einer verrückten Geschichte zur anderen verrückten Geschichte eigentlich weiter, weil Adam Malisch hatte mal wieder ziemlich viel zu sagen.
Ja.
Er hatte ein großes Mitteilungsbedürfnis, würde ich mal sagen.
Also, ja. Also man fragt sich manchmal ein bisschen, was mit Adam Malisch irgendwie los ist. Also war der früher auch schon so oder ist das erst gekommen in den letzten Jahren?
Frage ich mich auch.
Also er stichelt mal wieder gegen den TSV, wie auch sonst.
Klar.
Er unterstellt, man hätte Ideen und man würde quasi die Ideen und die Trainer und die Leute und die Strukturen klauen aus Polen. So.
Sorry, da muss ich schon direkt lachen, weil man jetzt sehen, wie man will. Ob die Strukturen in Polen wirklich das ist, was man sich wirklich abschauen möchte. Naja.
Also darauf, es zielt natürlich darauf ab, dass sie das jetzt mit Thomas Thurnbichler auch wieder ein Trainer, der vorher bei den Polen war, nach Deutschland gekommen ist. Er wird den B-Kader trainieren beim DSV. Und auch Stefan Horngacher, der ja jetzt auch schon lange Bundestrainer ist bei den Deutschen, war ja vorher bei den Polen Bundestrainer. Und Michael Doleschal ist dann auch irgendwann mit rübergekommen, der dann den Co-Trainer gegeben hat, auch beim DSV, so wie er es auch vorher bei Horngacher war. So, das ist quasi der Hintergrund dieser Aussage. Kann man jetzt natürlich von beiden Seiten betrachten. Subjektiv häuft sich. Andererseits, also jeder, der jetzt schon länger im Skisprung-Zirkus mit dabei ist, der weiß doch, dass das, also es ist halt nur eine begrenzte Anzahl an Trainern und die wechseln ja jedes Jahr untereinander. Ja, also dass jetzt mal drei oder ich sag mal so, dass einer, ein Cheftrainer dann auch mal einen Assistenztrainer mitnimmt, weil das ein gutes Team ist und weil es gut funktioniert. Das ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches.
Nee.
Ich glaube jetzt nicht, dass beim DSV einer sitzt, der die ganze Zeit versucht, den Polen irgendwie die Leute wegzunehmen. Aber gut, Adam Malisch empfindet es aktuell wohl so.
Ja, also ich finde halt, die haben da bestimmt auch an sich, also gerade Horngacher und auch Doleschal hatten bestimmt ein tolles Arbeitsverhältnis, aber sie hatten die Strukturen nicht. Ja. Das ist das halt. Also die Strukturen, die sie in Deutschland wieder, also letztendlich gefunden haben, weil Deutschland ist einfach einer der Skisprungnationen schlechthin, dass die dann halt zu einer, sie wissen, ihr Konzept funktioniert, nur nicht in dem Land, weil einfach die Strukturen fehlen. Ich gehe mit dem Ganzen dann halt in ein Land, wo die Strukturen super sind. Dem ist nichts, also ich finde, das ist super. Also dem ist ja nichts, also ich kann denen nichts vorwerfen letztendlich, weil die sind halt einfach gut und suchen sich halt einfach ein Land oder einen Verband, der halt einfach tolle Strukturen hat. Und der DSV ist halt da genau der richtige Verband.
Ja, der DSV hat halt nicht nur, also es ist, glaube ich, zum einen sind es die Strukturen und zum anderen ist es aber auch die Hierarchie. Und das ist halt beim DSV nicht ganz, jedenfalls das, was man von außen mitbekommt, nicht so schlimm, wie es in Polen der Fall ist. Also man sieht es ja bei Adam Malisch auch insbesondere, wie sehr sich die Obrigkeiten des Verbandes oder der Unterordnung Skispringen in die Dinge mit einmischen. Das ist halt in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, nicht so. Nee, und das macht es natürlich für einen Trainer auch nicht unbedingt leichter.
Auf jeden Fall. Das ist es halt. Also es ist immer irgendwie Rambazamba, sage ich mal, wenn dann halt so jemand immer wieder dann auch zu Interviews geht und sich öffentlich darüber echauffiert und so weiter. Du hast halt nie Ruhe in dem ganzen System. Du hast halt immer wieder, das wird immer wieder aufgewühlt. Das ist in so vielen Bereichen einfach so schlecht, wenn du keine Ruhe in das Ganze reinkriegst, sondern immer, immer, immer wieder das Feuer wieder entfacht wird. Und Schuld daran ist ja in dem Moment Adam Malisch, der ja nicht nur da seinen Mund aufmacht, sondern auch in anderen Bereichen seinen Mund aufmacht, wo ich mir halt jedes Mal denke, kehr doch bitte vor deiner eigenen Haustür. Du hast da genug zu kehren. Guck doch bitte mal, dass ihr funktioniert, nicht nur im Männerbereich, sondern auch im Frauenbereich. Darüber haben wir uns auch schon so oft unterhalten, anstatt bei anderen Nationen zu schauen. Das ist halt das, was ich so verrückt finde.
Ja, man muss natürlich das auch immer so betrachten, oder das darf man auch nicht aus den Augen verlieren, dass das Skispringen in Polen immer noch einen anderen Stellenwert hat. Wir haben es schon ganz oft gesagt, wir sagen es auch immer wieder, weil man es natürlich mit betrachten muss. Also wenn wir in Deutschland über Skispringen reden und das mal jetzt insgesamt über die Sportwelt verteilt betrachten, ist es ein Rand, immer noch eine Randgeschichte.
Definitiv.
Nicht mehr so ganz klein, wie es vielleicht irgendwann mal war, aber immer noch eine Randgeschichte. In Polen ist es was anderes. Da ist Skispringen hat einen ganz anderen Stellenwert. Adam Malisch ist ein absoluter Volksheld. Und insofern hat das natürlich auch nochmal einen anderen Spotlight, ne, als das hier der Fall wäre. Gut, sie werden sowieso, also sie haben jetzt einen neuen Cheftrainer. Maciej Markusiak ist dort jetzt der neue Cheftrainer, der Thomas Thunbichler beerbt. Sie werden ohnehin sich spätestens Ende nächster Saison, also der kommenden Saison, was überlegen müssen, denn Kamilsdoch, der große Kamilsdoch, die Legende, die zweite Skisprung-Legende in Polen, hat gesagt, sie werden noch eine Saison. Er macht noch eine Saison und nach Ende der nächsten Saison wird er seine Karriere beenden. Das heißt, es wird natürlich ein vielleicht jetzt nicht unbedingt aktuell das größte Leistungsloch reißen, aber es wird als Leitwolf-Figur ein Riesenloch reißen. Und ich meine, definitiv, wir wissen alle, haben wir auch schon ganz oft drüber geredet, auch David Kubacki ist für Skisprung im Verhältnis alt. Also auch er wird nicht mehr ewig und drei Tage lang springen. Und die Polen müssen jetzt das Ruder rumreißen.
Das ist es. Und das ist ja, jetzt hat nur Kamilsdoch offiziell sein Karriereende nach der nächsten Saison bekannt gegeben. Man weiß noch nicht, was mit den anderen ist, was mit Piotr Jüler ist. Man weiß nicht, was mit, wie du sagst, David Kubacki ist. Was ist, wenn alle drei plötzlich aufhören?
Also ich glaube tatsächlich, dass das nicht passieren wird, weil da wird von, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen,
das
dass das zugelassen wird, dass die alle drei oder zwei von denen gleichzeitig gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, man wird jetzt mit Kamil erstmal den Anfang machen und dann vielleicht ein Jahr später oder wie auch immer dann den nächsten, je nachdem wie die nächste Saison vielleicht auch läuft, wenn sie es schaffen, das Loch zu stopfen, was in einem Jahr oder in einer Saison sehr schwer ist, aber man weiß ja nie, dann vielleicht, aber ich glaube nicht, dass das ist dann vielleicht nicht mehr jedes Athleten eigene Entscheidung.
Das kann gut sein. Ja. Das kann gut sein, ja. Weil sonst wäre das polnische Männerskispringen ein bisschen verloren. Aber letztendlich auch, hören ja später auf. Sie haben so oder so gerade halt Probleme, Nachwuchs nachzukriegen. Das haben wir auch schon oft genug thematisiert. Das kriegst du auch nicht in einem Jahr, wenn dann der Nächste aufhört, irgendwie ausgeglichen. Deswegen, es wird sehr, sehr spannend werden, wie der polnische Skiverband da reagiert und wie es mit dem polnischen Skispringen vor allem weitergeht. Weil, wie du sagst, hat einen ganz anderen Stellenwert. Das verkraftet man nicht so einfach, wenn plötzlich die Leistung noch schwächer wird, was ja jetzt schon so ist.
Aber gut, wir drücken Ihnen natürlich die Daumen trotzdem, dass das, dass das klappt. Wir brauchen die Polen, das ist eine absolute Skisprungnation und wir wollen die ja auch alle vorne mit dabei haben, ist ja gar keine Frage. Das zumindest stimmt. Haben wir noch ein Jahr lang Spaß an Kamilsdoch. So, an wem wir noch ein Jahr Spaß haben dürfen und dann ist aber auch Schicht im Schacht bei ihm, ist Manuel Fettner. Der hat sich jetzt auch gemeldet und hat gesagt, dass er noch eine Saison macht und dann will er seine Karriere beenden. Dann ist er auch über 40. Ich glaube, dann darf auch ein Manuel Fettner irgendwann mal in den sportlichen Ruhestand gehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie am Saisonende die beiden, also Stoch und Fettner, wie dieser Saisonabschluss, diese Feierlichkeiten, da wird es ja sicher irgendetwas geben, wie das aussehen wird, weil das sind zwei ganz große, die dann da gehen werden.
Oh ja. Und bei Manuel Fettner ist es einfach, da bricht einem echt das Herz, muss man wirklich sagen. Also der hat sich ja in unsere Herzen wirklich reingesprungen. Ich meine, wir kennen ihn jetzt schon sehr, sehr lange. Wir sind auch schon sehr, sehr lange dabei als Fans. Und Manuel Fettner ist bei uns nicht wegzudenken, schon von fast von Anfang an nicht. Dann hat er sozusagen sein Comeback gefeiert und hat sich wirklich in unsere Herzen gesprungen. Und jetzt sagt er so, das war's, auf wirklich hochverdient in Ruhestand gehen. Ja. Aber er wird ein riesengroßes Loch hinterlassen, weil ja, Manuel Fettner einfach zum Skispringen echt dabei gehört. das ist Inventar des Skispringens.
Ja, absolut. Ja, mal gucken, was sich die, da werden sich die Österreicher schon irgendwas Cooles einfallen lassen.
Ja, auf jeden Fall. Da kann man mit rechnen.
Ja. Wen wir weiterhin, naja, sehen, nicht so häufig sehen, aber immer noch potenziell sehen dürfen, ist Noriaki Kasai. Der hat sich gemeldet und hat gesagt, nein, er will auf jeden Fall noch weiterspringen, er will nochmal Olympische Spiele erleben.
Schauen wir mal. Ich würde es ihm sehr, sehr wünschen. Es wären seine 9. Olympischen Spiele. Wäre schön, wenn er das nochmal mitmachen würde, mitmachen könnte. Er möchte ja auch noch seinen 8. Weltrekord aufstellen als ältester Springer, der über die 200 Meter springt. Ist auch sehr, sehr interessant, ob er bei einem Skifliegen nochmal dabei sein kann und das vielleicht dann doch nochmal wahr machen kann. Er hat große Ziele. Also ich find's echt heftig, dass er in dem Alter noch so absolut krass ambitioniert ist.
Ja.
Und weil das sind keine kleinen Meilensteine, die er da erreichen will noch.
Ja, also ich drücke die Daumen, dass wir ihn wirklich nochmal bei den Olympischen Spielen sehen werden. Da muss er sich natürlich so qualifizieren, wie alle anderen auch. Das ist ganz klar.
Genau.
Werden wir sehen, ob das passiert oder nicht.
Ja, wird spannend.
So, Athletin müssen wir künftig beim DSV verzichten, und zwar Pauline Eichhorn, ehemals Pauline Hessler. Sie hat jetzt auch ihr Karriereende bekannt gegeben. Ja, ist natürlich auch immer blöd, wenn bei den Mädels dann eine weg ist.
Ja, definitiv. Aber ja, die Entscheidung ist natürlich verständlich. Sie ist Mutter geworden im Februar 25 und wird sich natürlich jetzt ihrer Mutterrolle widmen, was man sehr, sehr gut verstehen kann, weil das ist als Profisportlerin dann doch sehr, sehr schwierig, wenn du in einer Saison von A nach B nach C nach D und so weiter reist. Ja, kann man sehr, sehr gut verstehen, diese Entscheidung.
Ja, total. Absolut. So, dann hätten wir noch 2 bzw. 3 kleine Nachrichten um die Welt der Schanzen drumherum. Und zwar, wir haben ja ganz oft schon drüber geredet und es ist jetzt also tatsächlich soweit, seit dem 19. Mai sind auf der Copper Peak Schanze in den USA die Umbauarbeiten gestartet. Da ist natürlich, also ich fange mal weiter vorne an, ehemalige Skiflugschanze, Rekord, oh Gott, wie hoch ist der, 150 Meter, glaube ich, wird immer noch gehalten von Werner Schuster, was bedeutet, dass da seit 30 Jahren oder was keiner mehr drauf gesprungen ist. Die Anlage steht allerdings weiterhin und ist ein Touristenmagnet auch. Man hat ja jetzt schon seit einigen Jahren, dass man immer wieder dabei zu überlegen, dass man die Anlage wieder auf Vordermann bringt und daraus eine sehr große Großschanze macht, sozusagen. Ja, also man plant jetzt mit einem Hillsize von 180 Metern. Damit ist sie, ja, so ein Zwischending zwischen einer Flugschanze und einer Großschanze.
Ja.
Das war da lange nicht klar, kostet natürlich auch alles Geld, dies, das. Jetzt ist es also tatsächlich so, dass seit 19.05. die ersten Arbeiten am Hang stattfinden. Und man ist guter Hoffnung, dass man die Anlage dann auch bis irgendwann 2026, 2027 auf Vordermann bringt. Es fehlt noch ein bisschen Geld. Es wird gerade, glaube ich, gibt es auch eine Sammlung, um diese ganzen Arbeiten machen zu können, um einen neuen Trainerturm bauen zu können und so weiter. Aber ich glaube, da können wir irgendwann in den nächsten Jahren damit rechnen, dass wir da tatsächlich dann nochmal Wettkämpfe sehen. Das wäre natürlich mega cool.
Ja, auf jeden Fall.
Weil damit wäre sie, also wenn sie als Großschanze deklariert würde, würde sie damit auch die größte Großschanze sein.
Okay, ja, das ist sehr, sehr interessant. Ja, also ich meine, man sieht ja, dass Lake Placid als Austragungsort wirklich sehr, sehr erfolgreich ist. Und wieso nicht noch eine noch ein Austragungsort in den USA? Ja. Wieso nicht zusammen machen? Wieso nicht eine Tour durch die USA machen? Und ich meine, die Amerikaner sehen ja, wie gut das in Europa funktioniert mit dem Skispringen. Wie viel Einfluss auch, klar, jetzt nicht so riesig wie andere Sportarten, aber trotzdem halt einen Einfluss hat. Und die wollen auch da dran zehren und finde ich echt super.
Genau. Und wir wissen ja, dass das Skispringen nicht nur in Norwegen, also in Norwegen vielleicht geboren wurde, aber sehr schnell dann auch in Amerika Fuß gefasst hat. Dazu können wir euch unsere Folge der Geschichte des Skispringens nochmal empfehlen, weil da haben wir nämlich auch sehr intensiv drüber geredet und da könnt ihr dann nochmal nachhören, dass die US-Amerikaner durchaus eine gewisse Tradition mit dem Skispringen haben.
Oh ja.
Genau, und so würde sich dann vielleicht auch ein Kreis wieder schließen. Also ich bin sehr gespannt, ich freue mich da irgendwie drüber, keine Ahnung warum, aber wir bleiben mal dran und gucken, wie es da weitergeht. So, nächste Neuigkeiten auch zum Thema ehemalige Flugschanze erreichen uns aus Tschechien, aus Harrow. Dort gibt es auch seit Juli wieder Bauarbeiten an der Anlage. Die ist ja völlig runtergekommen und verwildert gewesen. Tschechische Skispringen ist ja wirklich auch seit Jahren jetzt schon kaum mehr vorhanden. Wir haben auch schon häufig darüber geredet.
Ja.
Da ist man jetzt also dabei, diese Anlage wieder auf Vordermann zu bringen, um ja da wieder Trainingsmöglichkeiten, vielleicht auch ein Continental Cup, der da ausgetragen werden kann oder ein ganz normaler Weltcup. Hoffen wir mal, dass das funktioniert, weil ohne solche Anlagen wird es natürlich auch national echt schwierig. Und die Tschechen ja. hätten es jetzt auch langsam wieder verdient, dass auf denen auch mal wieder was wird. Ne?
Ja, und Harrow war früher kaum aus dem Weltcup-Kalender wegzudenken. Ne? Also und jetzt ist es schon einige Jahre nicht mehr mit dabei. Deswegen wünscht man sich einfach, dass auch sowas wie Harrow nochmal, wie du sagst, vielleicht dann zuerst mal Continental Cup oder so, aber vielleicht auch irgendwann wieder im Skisprungzirkus, im Weltcup auch wieder mit dabei ist, weil ja, gehört auch irgendwie noch mit dazu, ja. muss man einfach
immerhin
sagen.
Immerhin auch, ist es immerhin die Chance, auf der damals die Freund Weltmeister wurde, oder?
Davon genau, nicht ganz vergessen. Genau. Richtig.
So, und dann hätte ich noch so als dritte neue News diesbezüglich auch die Anlage in Erzurum in der Türkei wird jetzt saniert. Da gab es ja Schwierigkeiten mit dem Aufsprunghang. Manche erinnern sich, dass der mal komplett, ja,
abgesagt,
wie soll man sagen, eingekracht ist, abgesackt ist. Dann wurde das wieder hingewurschtelt. Das hat aber nicht so richtig funktioniert, weil irgendwie der Unterbau, keine Ahnung, ich bin kein Bauingenieur, irgendwas am Unterbau nicht richtig funktioniert. Da ist man jetzt dabei, da was, wie auch immer, zu gestalten, um diese Anlage wieder langfristig springbar zu machen. Und auch hier freut man sich darauf, wenn das dann funktioniert und man auch wieder in den internationalen Kalender Continental Cup, Weltcup aufgenommen werden kann. Und man sieht auch daran, dass wir haben ja die beiden türkischen Athleten, die wir jetzt seit einigen Jahren mit begleiten, die ja auch durchaus ganz gute Leistungen bringen für ihren Standpunkt, von dem sie gestartet sind. Und da merkt man dann halt auch, es bringt halt auch was, ne?
Ja, definitiv. Also ich glaube, das macht halt das Ganze auch nochmal interessanter für Preis oder Geldgeber und so weiter, zu sagen, okay, es sind ja auch Athleten da, die letztendlich auch diese Chancen nutzen können zum Trainieren und die holen wir wieder zu uns nach Hause, sozusagen, weil so müssen sie ja jetzt gerade ganz woanders trainieren, was ja auch nicht Sinn der Sache letztendlich ist. So kannst du dir halt auch dann eine gute Basis aufbauen und gucken, dass du da dann halt auch anknüpfen kannst für eine gute Infrastruktur in deinem Land.
Ja. Also das finde ich drei sehr positive Nachrichten. Auch hier immer wieder zu erwähnen, dass Sandro Pertile, man kann ihn für vieles kritisieren und das tun wir auch häufig, aber er ist da auch wirklich dabei. Also gerade auch bei der Copperpeak-Anlage berichtet der Verantwortliche vor Ort, dass Sandro Pertile sehr eng mit denen zusammenarbeitet, sich permanent erkundigt, wie Stand der Dinge ist, versucht zu helfen und Dinge möglich zu machen. Also das muss man, finde ich, auch positiv erwähnen. Wenn wir mit Kritik nicht hinterm Berg halten, werden wir mit Lob auch nicht hinterm Berg halten.
Das stimmt, das muss man auch ganz klar sagen. Er ist wirklich jemand, der das Skispringen auch nach vorne treiben will. Alleine mit dem neuen Wettkampf oder wie auch immer. Ich glaube, wir haben einen richtig, richtig guten Renndirektor, muss man einfach fairerweise sagen.
Ja, man hat das auch gesehen, ne? Letztes Jahr bei den Norwegern, als dieser ganze Bums da losging mit diesem Skandal, der war da wirklich echt getroffen von. Also das hast du ihm schon angesehen.
Richtig, ja, das stimmt.
So, ja. So viel zu den Neuigkeiten.
Da ist viel passiert schon in den letzten, wie viele Monaten, 3 Monaten, die wir jetzt in der Pause sind.
So, dann würde ich sagen, wir gucken uns mal die Kalender an, die jetzt vorläufig rausgekommen sind. Das sind noch nicht abschließend abgesegnet, aber das sollte nur noch eine Formalie sein und vielleicht noch kleine Änderungen. Aber das Grobkonzept, glaube ich, kann man als gegeben jetzt betrachten.
Definitiv, ja, würde ich auch sagen. Ja, beim Grand Prix geht es, so wie es aussieht, wirklich schon in 2 Monaten los. Ist ja meistens so im August. Da soll es bei beiden, also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, und das zieht sich eigentlich fast den ganzen Sommercompris entlang, soll es in Courchevel anfangen. Finde ich, ja, ist auch kaum mehr aus dem Kalender, aus dem Sommerkalender rauszudenken, letztendlich. Und als nächstes dann eine Woche später dann Wiesla. Und da sollen dann auch die neuen Wettkampf hier 10 Gruppen A5 Springer zum ersten Mal Premiere feiern. Ich hoffe sehr, dass es ausgestrahlt wird, weil ich würde es mir sehr, sehr gerne anschauen,
Ja.
wie das Ganze vonstatten geht, dass man schon mal vorbereitet ist für den Winter dann letztendlich, wenn es dann da auch gegebenenfalls schon ja, an den Start geht, das Ganze. Ja, dann gehen sowohl Männer als auch Frauen nach Rasnov und dann nach Val di Fiemme, obwohl da finde ich jetzt mal wieder sehr interessant, dass die Männer einen Wettkampftag mehr haben als die Frauen. Die Männer haben nämlich noch ein Superteam am Sonntag. Wieso die Frauen das nicht haben, keine Ahnung. Was da interessant ist an Val di Fiemme, es wird auf beiden Schanzen gesprungen, also auf der kleinen und auf der Großschanze. Was ja auch auf jeden Fall Sinn macht, nochmal vor den Olympischen Spielen. Ne?
Ja. Ja, genau. Das wird wahrscheinlich damit zu tun haben, ne, dass dann die Olympischen Spiele ja dort ausgetragen werden und man damit quasi beide Anlagen noch mal einmal testen kann.
Ich glaube, da werden noch ganz viele dran teilnehmen, auch wenn es natürlich andere Bedingungen sind
Ja.
mit Matten und so weiter. Aber an sich denke ich, dass wir in Val di Fiemme schon damit rechnen können, dass da die Creme de la Creme letztendlich doch dran teilnehmen wird, weil macht ja auch definitiv Sinn.
Ja, total. Genau. Ja, dann geht's weiter in Hinzenbach, also in Österreich, auch mehr oder weniger traditionell. Ein hybrider Wettkampf heißt Anfahrt Eisspur und Landung auf Matten, also so eine Zwischengeschichte. Gleiches gilt dann auch für Ende Oktober, also relativ spät dann auch in Klingenthal. Auch da wird ein hybrider Wettkampf dann ausgetragen werden und das entsprechend dann als Finale des Sommercompris.
Wäre
Kann man ja
natürlich
fast schon
schön,
als
wenn.
Spätherbst-Compris betrachten
Ja,
eigentlich.
definitiv. Deswegen machen sie das. Das war doch vor 2 Jahren, war das doch, glaube ich, auch so, dass wir super spät mit den Sommercompris angefangen haben und dann schon in den hybriden Wettbewerb in Wiesla gerutscht sind. Das war doch wirklich sehr, 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 sehr knapp hintereinander. Aber umso schöner, weil das hilft uns noch mehr, die Pause bis zum Winter irgendwie zu überstehen. Was ich halt sehr, sehr schade finde, dass Hinzenbach nur für die Männer letztendlich bereitsteht auf der kleinen Schanze. Wieso auch immer die Frauen da noch nicht mit drin sind, vielleicht ändert sich das noch. Wir haben ja vorhin schon gesagt, es ist ein vorläufiger Kalender. Es kann natürlich auch noch sein, dass Hinzenbach auch für die Frauen dann letztendlich im Weltcup-Kalender steht, wäre schön, wenn sie halt einfach mal eigentlich fast komplett den gleichen Kalender mitmachen würden, den kompletten Sommer. Ich finde das super, dass es da keine Abweichung gibt von den Orten her.
Ja, das wäre eigentlich wirklich mal ganz gut, ne? Wer weiß, woran es liegt, wissen wir nicht, vielleicht auch wieder irgendwas Logistisches oder sowas. Weil Hinzenbach ist ja eigentlich traditionell schon ein Austragungsort auch für die Frauen, also
Ja, genau. Deswegen, also ja,
wird schon einen
vielleicht,
Grund
wir
haben.
geben die Hoffnung noch nicht auf, ne? Also es kann natürlich auch noch dann letztendlich ganz anders kommen und die
Ja.
Frauen dürfen dann auch da noch starten. Hoffen wir es
Ja.
einfach mal.
Genau, denke ich. Kann man so erstmal stehen lassen, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass bei den Frauen Hinzenbach auch im Winterkalender dann stattfindet, wer weiß. Genau, dann geht auch nicht mehr allzu viel Zeit ins Land. Es sind dann nur noch so roundabout 4, nicht mal ganz 4 Wochen, bis dann tatsächlich die Wintersaison schon losgeht. Also der Sommercompris zieht sich nach hinten raus. Wir starten wieder Ende November in Lillehammer.
Beide auch wieder, also sowohl Frauen als auch Männer. Das ist sehr schön, direkt mit einem Mixteam-Wettbewerb. Das finde ich mega cool, dass man so in die
Ja.
Saison direkt startet mit so einem Teamwettbewerb. Dann mit zwei Einzelnen noch und ja, ist auch traditionell geworden irgendwie, das Lillehammer. Obwohl immer Ruka, unsere Zeiten waren immer
Ja.
Ruka der Beginn, aber die Neuzeit ist ein bisschen anders. Da ist irgendwie Lillehammer oder Wiesla die Eröffnung. Aber ja, Traditionen müssen ja, es muss ja auch neue Traditionen geben, ne?
Genau. Ja, dann wird im Anschluss auch schon 2 Tage später, also tatsächlich sehr knapp dahinter, geht es weiter nach Schweden, nach Falun. Da finde ich auch ganz schön, dass man das mal wieder auf dem Tableau sieht, sowohl die kleine als auch die große Schanze.
Sehr überraschend.
War ja lange, viele, viele Jahre auch eigentlich immer traditioneller Skisprungort, jetzt lange Zeit nicht mehr. Nun hat man es wieder aufs Tableau geholt, gerade auch, weil da ja die, was war da? Weltmeisterschaft, irgendwas findet doch da demnächst mal statt. Keine Ahnung.
Ja, vielleicht deswegen auch, dass sie es reingebracht genau, haben, weil ja. Es wundert mich doch schon sehr, dass Falun jetzt da wieder im Weltcup-Kalender plötzlich mit drin ist, ja. Wo der Weltcup-Kalender ja sowieso schon sehr, 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 sehr voll ist durch viele Ereignisse letztendlich.
Ja, und dann auch wieder nur ein paar Tage später geht es schon weiter nach Ruka. Also der Anfang wird auf jeden Fall schon mal sehr stramm werden. Das kann man definitiv sagen. Es ist zwar alles nicht weit auseinander, aber es ist doch durchaus, es hat fast schon so ein bisschen Vier-Schanzentournee-Vibes vom Zeitplan her.
Ja, sie haben echt alles da reingehauen in die erste Hälfte oder in den ersten Teil der neuen Saison.
Ja.
Ja, ist natürlich klar, weil wirklich viel ansteht, aber ja. Leider ist es bei den, wir nehmen jetzt einfach mal die Frauen da mit rein, um so ein bisschen zu gucken, was so gleich ist und was nicht so gleich ist. Die Frauen haben kein Nordic Opening in Ruka. Bei denen fällt dieses Wochenende dann leider, kein Nordic Opening in Ruka, was ich sehr, sehr komisch finde, weil da wirklich jede nordische Sportart, auch die Nordic Kombination, die Langläufer sind alle in Ruka. Wieso die Frauen jetzt nicht in Ruka sind, ja.
Weiß man nicht.
Hinterfragt man besser jetzt wieder nicht.
Genau, dafür sind die Frauen dann beim nächsten Stopp in Wiesla, also Anfang Dezember hat sich Wiesla den Slot noch gegrabt. Man wollte wohl auch erstmal nur die Herren haben, aber dann hat die FIS gesagt, nein, wir wollen so viel wie möglich zusammen machen und deswegen hat Wiesla dann auch den Frauenweltcup direkt mit aufs Auge gedrückt bekommen. Insofern, da sind die Herren und die Frauen dann wieder gemeinsam am Start.
Mhm, genau. Und dann was sehr, sehr Überraschendes, weil es so früh ist. Lake Placid wird dieses Mal schon im Dezember sein, sonst ist es ja immer im Februar. Aber klar, die Olympischen Spiele sind im Februar. Da würde Lake Placid dann doch eher wegfallen, wenn es jetzt darum geht. Deswegen finde ich es sehr, sehr schön, dass sie Lake Placid trotzdem mit reingenommen haben und ihnen dann halt einen Slot im Dezember gegeben haben. Auch bei beiden.
Genau, das finde ich auch cool. Freue mich auch wieder mal drauf, weil das wirklich schöne Wettkämpfe sind.
Ja.
Genau. Dann geht es für die Herren traditionell nach Engelberg, wie immer vor der Vier-Schanzentournee. Auch die Frauen haben in Engelberg ihren Stopp. Das ist natürlich auch wieder mega gut.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, also da muss man jetzt wirklich sagen, wenn man jetzt diesen ersten Teil sich anschaut, richtig, richtig toll, wie oft die Männer und Frauen zusammen unterwegs sind. Perfekt. Nehmen wir so. Soll bitte so weitergehen.
Genau. So, nach Engelberg geht es dann weiter mit der Vier-Schanzentournee für die Männer, ganz normal. Da ist nichts dran geändert und da wird sich auch dieses Jahr nichts dran ändern. Für die Frauen wird es keine Vier-Schanzentournee geben, sondern eine Two-Nights-Tournee. Auch hier hat sich nichts geändert im Vergleich zu den zwei oder drei Vorjahren, Garmisch und Oberstdorf.
Ja, und da wäre es halt schön gewesen, wenn ich auch hätte sagen können, ja, schön, dass man das hätte parallel laufen lassen können. Aber das funktioniert leider noch nicht.
Genau.
Das ist sehr, sehr schade.
Ja.
Ja, dann ist... Dann trennt sich das Ganze auch schon. Nee, wer hat's gedacht, gell? Das ist also die Traditionen halten sie auch irgendwie aufrecht. Mhm.
Und der traditionelle Gemecker darüber, dass es immer noch keine Vier-Schanzentournee für die Frauen gibt.
Oh Mann, ey. Bei dem Ganzen muss man echt noch gucken, dass man seinen Humor nicht verliert, weil sonst kann man einfach nur noch mit dem Kopf schütteln. Aber okay. Ja, nach der Two-Nights-Tour, der Vier-Schanzentournee ist es dann so, dass sich das Ganze dann doch noch mal so ein bisschen trennt. Die Frauen haben ja dann noch Villach nach der Two-Nights-Tour. Und dann gehen sie nach Lugno, nach Slowenien. Und die Männer gehen dann nach Zakopane. Würde ich auch gerne für die Frauen. Also Zakopane für die Frauen wäre auch mega cool. Also Zakopane muss man eigentlich auch wirklich in dem Hexenkessel echt mal erleben.
Ja, eigentlich schon, ne?
Ja, ja. Was dann ziemlich interessant. Ja, Und was dann ziemlich interessant ist, die Männer gehen dann nach Zakopane nach Sapporo. Die Frauen haben dann zuerst mal noch Sao und dann sind sie in Sapporo. Also der, wie nennt man das nochmal?
Japanuary.
Japanuary, Dankeschön. Aber
Genau.
dann letztendlich, wenn die Frauen im Japanuary sind, ist für die Männer auch schon das erste Highlight, das erste große Highlight. Neben der Vierschanzentournee natürlich, die klammere ich jetzt mal aus, aber das große Highlight, die Skiflug-WM in Oberstdorf.
Jo. Ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Endlich mal wieder Skiflug-Weltmeisterschaft in Oberstdorf.
Ja.
Richtig gut.
Das
Also,
ist richtig toll.
genau, Hilsa ist inzwischen 235 Meter, also die Anlage ist auch groß. Man kann davon ausgehen, dass auch wie immer die Stimmung bombastisch sein wird in Oberstdorf. Also, das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Ja, auf jeden Fall. Das wird gegeben sein letztendlich. Ja, und dann, Gott sei Dank, gibt es nochmal dann einen parallelen Wettbewerb in Willingen. Wieder ein Mixteam, direkt mal am Anfang auch wieder super toll, dass sie das machen. Das hatten sie ja vor 2 Jahren, haben sie das ja irgendwie komplett weggelassen. Obwohl beide Geschlechter da waren. Ja, finde ich jetzt gut, dass sie jetzt wieder mit einem Mixteam anfangen, weil Willingen halt auch einfach mega geil ist, muss man einfach sagen.
Genau, auch da wieder die Stimmung am Siedepunkt.
Oh yes,
Genau.
davon kann man ausgehen.
Ja, und danach kommen dann auch schon die Olympischen Winterspiele. Die nächsten, das ist irgendwie krass, ne? Weil ich das Gefühl habe, die waren doch eigentlich neulich erst die letzten Olympischen Winterspiele, aber nein, das ist tatsächlich schon wieder 4 Jahre her.
Aber es hat einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen,
Ja,
die
das
ganzen
stimmt, definitiv.
Disqualifikationen bei dem Mixteam-Wettbewerb. Also das hat Spuren hinterlassen. Das fühlt sich an, als ob es erst letztes Jahr
Ja,
gewesen ist.
aber ehrlich, ey.
Muss
Ja,
man sagen.
tatsächlich. Und vor allen Dingen, also, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben ja auch erst neulich angefangen mit unserem Podcast. Aber nein, es ist tatsächlich schon eine gesamte olympische, ein olympischer Kreislauf einmal durchgelaufen, während wir hier immer noch vor uns hin labern. Sehr
Ja,
schön. Danke an alle, die
das ist
zuhören
verrückt.
übrigens mal. Genau. So, was haben wir denn dann noch? Dann kommt für die Herren, also dann ist erstmal ein Moment Pause, Gott sei Dank, weil ne, muss auch ein bisschen Erholung muss ja auch mal sein.
Ja.
Dann gehen die Herren zum Skifliegen nach Bad Mitterndorf, also auf den Kulm. Die Damen werden auch nach Österreich fahren, aber nach Hinzenbach. Also hier ist dann das Frauenspringen in Hinzenbach auf der kleinen Schanze. Die Männer, wie gesagt, auf die Flugschanze. Ja, gut.
Ja, kann man, sagt man jetzt besser auch nichts mehr zu. Aber wir
So.
wollen ja nicht meckern, ne? Es kommt
Nein,
ja
wir
noch, es
meckern
kommt
jetzt
ja
gar
noch was
nicht.
Gutes.
Genau, eben. Genau. Wir können nicht ganz so viel meckern wie letztes Jahr.
Ja, und dann ist schon fast wieder Ende, ne? Wenn man sich das dann überlegt, nachdem die Olympischen Spiele waren, Kulm und Hinzenbach ist, dann gehen wir schon wirklich wieder, machen wir die nordische Tour dann wieder durch, zuerst mal in Lahti, sind dann beide wieder, dann Oslo, auch wieder Vikersund, also die Frauen dürfen auch wieder Skifliegen in Vikersund machen und ganz zum Schluss, und da müssen wir jetzt mal wirklich, wirklich, wirklich Lobhymnen singen. Die Frauen dürfen an einem Tag auf der Skiflugschanze in Planica starten.
Ja.
Wuhu! Yay!
Genau, ja, das ist natürlich toll, dass das jetzt mal diesmal erlaubt wird, sozusagen. Also am 29. Werden dann die Frauen dort sein. Also auch tatsächlich der allerletzte Tag, an dem auch die Herren ihren letzten Wettkampf springen. Gucken wir mal. Du schüttelst den Kopf.
Der 28.
Bist du
Ich
sicher?
glaube.
Ich habe hier den 29.
Ich habe
stehen.
es im FIS-Weltcup-Kalender, steht der 28.
Ah, okay. Ja, okay. Dann ist das vielleicht doch ein Tag vorher. Also bei mir steht der 29. Ich habe aber auch nicht den FIS-Kalender. Ist vielleicht ein Übertragungsfehler. Also auf jeden Fall an irgendeinem dieser Planitzer-Tage wird dann der Frauenwettkampf auch ausgetragen werden, der letzte. Das ist natürlich mega cool. Wir werden mal gucken, wie viele, also es ist noch nicht jetzt weiter bekannt, wie viele Frauen da dann auch springen dürfen. Ob es wieder nur ein kleines Kontingent ist oder ob man ein größeres Kontingent dann auch mal fliegen lässt. Aber zumindest ist es ein Schritt weiter.
Ja, sehr schön. Wirklich. Genau. Ich freue mich sehr für die Frauen.
Was mich persönlich ein kleines bisschen irritiert, ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, es ist keine Raw Air ausgewiesen.
Ja.
Jo. Weiß nicht, kennst du irgendeinen Grund dafür? Ich kenne keinen.
Ich kenne auch keinen, ehrlich gesagt. Also vielleicht steht es nur nicht im Kalender drin, weil letztendlich mit Oslo und Vikersund hat man ja dann, das hat man ja jetzt die ganze Zeit gemacht, als Trondheim noch in den Umbauarbeiten war, hat man ja sowieso nur eine kleine abgespeckte War Air Tour gemacht. Vielleicht steht es nur nicht im Kalender drin.
Ja.
Oder?
Das kann sein. Also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass man kein Raw Air stattfinden lässt. Vielleicht, es kann natürlich auch sein, wenn man sich diesen ganzen Heckmeck da anguckt, der da jetzt stattgefunden hat um die Norweger, ob man es deswegen vielleicht ein Jahr mal rauslässt. Keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall aktuell nicht als Raw Air ausgezeichnet, aber vielleicht ist das einfach nur ein formelles Problem oder eine formelle Angelegenheit.
Oder man sagt halt einfach, okay, man hat jetzt die Vierschanzentournee, man hat die Skiflug-WM, man hat die Olympischen Spiele, man lässt jetzt Oslo und Vikersund einfach so laufen und macht nicht noch einen weiteren Wettbewerb, weil dann ist es halt sehr, sehr voll, was die Highlights angeht. Das ist dann doch schon heftig.
Das kann also natürlich auch sein, ja. Stimmt.
Ich finde den Kalender sehr, 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 sehr voll auf jeden Fall. Ich meine, das sind wir ja schon gewohnt, aber dadurch, dass dann halt immer alle 4 Jahre sowohl Olympia als auch die Skiflug-WM ist meistens immer an dem Olympia, in dem Olympia-Jahr, ist das wirklich harter Tobak, was Frauen und Männer da vor sich haben. Also es wird echt vollgepackt.
Ist gut was los, ne? Genau, ja.
Ja
finde ich
definitiv.
Auch.
Ja, aber
ja.
Es wird spannend, das wird toll. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, sowohl auf den Sommer-Grand Prix als auch auf den Start der Saison.
Ja.
Ja. Wenn man dann den Kalender vor sich hat, weiß man, okay, es geht dann jetzt so langsam, ne, in die Richtung und das ist sehr schön. Und ja, es wird bestimmt sehr, sehr spannend werden und wir freuen uns sehr, sehr drauf.
Genau. Ja. Wenn es in der Zwischenzeit nochmal was Neues geben sollte, dann werdet ihr davon erfahren hier bei uns.
Ja.
Ansonsten würde ich sagen, ruhen wir uns alle noch ein kleines bisschen aus, damit wir dann noch alle pünktlich zum Start des Sommer-Grand Prix frisch erholt sind und wieder durchstarten können zum Thema Skispringen.
Genau, das machen wir.
Dann, gut.
Ja.
So, dann hören
wünschen
wir uns
wieder. Wünschen wir euch
noch
eine schöne Zeit.
Genau. Dann bis
dann.
Bald.
Tschüss.
Tschüss.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.